Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören bei unserem alljährlichen Oscar-Spezial kurz vor der Verleihung der 97. Academy Awards in Los Angeles. Und wir beginnen mit der Erinnerung an einen Mann, der den wichtigsten Preis der US-Filmindustrie gleich zweimal gewinnen konnte.
And the winner is... The winner is Mr. Gene Hackman.
And the Oscar goes to... Gene Hackman in Unforgiven.
Gene Hackman wurde 95 Jahre alt. Diese Woche wurde bekannt, dass seine Leiche gemeinsam mit der seiner Frau und ihres Hundes auf seinem Anwesen in New Mexico gefunden wurden. Die Umstände dieser Tode werden noch ermittelt. Und so verliert das Kino mit Gene Hackman, der sich schon vor vielen Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hat, einen Schauspieler, der ja immer bodenständig geblieben ist und der fest daran glaubte, dass ein Schauspieler nicht liebenswert sein muss, um einen Helden zu spielen. Und vielleicht ist es genau deshalb so, dass sein Detective Jimmy Popeye Doyle in French Connection genauso gefährlich wirkt wie die Gangster, die er in New York jagt.
All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. Come on, move. Move!
Come on, sweetheart, move.
Come on, move out! All right, come on. Face the window. Move. Face the wall. Turn around there. Turn around. Move!
Aber so ist das häufiger im Kino. Schauspieler, die starke Männer spielen, fürchten sich oft vor ihrer eigenen Schwäche. Es gibt da immer wieder diese andere Seite an Gene Hackman, die Paranoia, die er als Harry Call in Francis Ford Coppolas The Conversation verkörperte. Und dann ist da noch diese versteckte, komische Unsicherheit, die ein Mel Brooks in ihm entdeckte und ihn in seiner Frankenstein-Parodie Young Frankenstein herauskitzelte.
Mm. Wait, a toast.
A toast to,
yes, long friendship.
Gene Hackman war aber ein so großer Profi, dass er genau wusste, niemand konnte komplexe Antagonisten so präzise und kaltblütig verkörpern wie er. Der einsame Höhepunkt dieser Kunst, das war seine Rolle als bösartige Verkörperung der Unbarmherzigkeit in Clint Eastwoods Unforgiven.
Them whores won't tell different lies than you. And when their lies ain't the same as your lies, well, I ain't gonna hurt no woman, but I'm gonna hurt you.
Jetzt, wo sich Hollywood auf die wichtigste Nacht der Traumfabrik vorbereitet, widmen wir diese Oscar-Sondersendung Gene Hackman und werden im Laufe der Sendung noch einige Male auf ihn zu sprechen kommen. Doch zunächst blicken wir auf einen jungen Regisseur aus einem Land, das noch nie für einen Oscar nominiert war und morgen gleich Chancen hat, zweimal den begehrten Goldjungen zu gewinnen. Passend zur Oscar-Verleihung morgen Nacht kommt nächste Woche ein gleich doppelt nominierter Film in unsere Kinos. Es ist ein kleines Filmwunder aus dem Bereich der Animation. Der Film heißt Flow und stammt nicht aus einer der großen Animationsschmieden wie Pixar, sondern aus einer kleinen, unabhängigen Produktionsbude aus Lettland. Regisseur ist Gins Zilbalodis und er hat für Flow bereits den Europäischen Filmpreis und den Golden Globe für den besten Animationsfilm gewonnen. In der gleichen Kategorie gewann er gestern Abend in Paris den César, also den französischen Filmpreis. Und morgen, wie gesagt, ist er für zwei Oscars nominiert in den Kategorien bester internationaler Film und bester Animationsfilm. Es ist ein unglaublicher Erfolg für diese kleine Produktion, die das wilde Abenteuer einer Katze erzählt. Sie wird von einer Flut aus ihrem Zuhause vertrieben und muss sich einsam auf einem geheimnisvollen Boot ihren zwei größten Ängsten stellen. Der Angst vor Wasser und der Angst vor anderen Tieren. Und das alles ohne Dialoge und nur konzentriert auf der erzählerischen Kraft dieser wundersamen Computeranimation. Ich konnte vor der Sendung und noch vor seiner Reise nach Los Angeles zur Oscar-Verleihung mit Regisseur Gins Zilbalodis sprechen und wollte eingangs von ihm wissen, was bedeuten ihm dieser Preisregen und diese weltweite Aufmerksamkeit für Flow?
Well, it's really huge because no other Latvian film had been nominated or won any either the Globes or now it's the first nominations for the Oscars. So
ja, das ist wirklich riesig. Kein anderer lettischer Film wurde je für die Globes nominiert oder hat den Preis gewonnen. Und jetzt gibt es gleich die allererste Oscar-Nominierung für uns. Das ist aber nicht nur ein großer Moment für Lettland, sondern auch für den unabhängigen Animationsfilm insgesamt. Denn alle anderen Nominierten bei den Globes kamen in meiner Kategorie von den großen Hollywood-Studios. Und dann haben wir gewonnen. Das war das erste Mal, dass sich hier ein kleiner, unabhängiger Film durchgesetzt hat. Und das ist aus so vielen Gründen aufregend. Ich glaube, das wird dazu führen, dass mehr solche Filme gemacht werden, dass sie Anerkennung finden. Und das ist einfach großartig, denn wir haben ja kein riesiges Marketingbudget. Wir treten gegen diese großen Industriegiganten an und das zeigt doch, dass es wirklich um die Qualität des Films geht und nicht nur um das Ganze drumherum bei der Veröffentlichung. Das bedeutet mir sehr viel, nicht nur wegen der Preise, sondern auch, weil es so schwer ist, überhaupt ein Publikum zu finden. Diese Anerkennung der Oscars hilft enorm. Gerade heute ist die Kinokonkurrenz so groß, da ist es schwer aufzufallen, gerade wenn man aus Lettland kommt. Aber ich glaube, dass unser Film Flow genau deshalb so gut ankommt, weil er sich von allem anderen abhebt. Wir sind mit dem Projekt ein großes Risiko eingegangen. Es gibt keine anderen Filme, die so sind wie Flow. Und das machte es schwierig, ihn zu pitchen und zu finanzieren, weil niemand vorher so etwas gesehen hatte. Aber genau das hat sich jetzt ausgezahlt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Publikum den Film so angenommen hat, weil er anders ist. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, weiter in diese Richtung zu gehen, diese Freiheit zu behalten und noch mehr solcher Filme zu machen.
Ich denke, wir beginnen einfach mal am Anfang. Die Idee für Flow hat ihre Wurzeln in einem Kurzfilm über eine Katze, den Sie schon vor vielen Jahren mal gemacht haben. Was hat Sie denn jetzt dazu inspiriert, diese Geschichte wieder aufzugreifen und daraus einen Langfilm zu machen?
Ja, ich habe in meiner Schulzeit einen Kurzfilm über eine Katze gemacht, die Angst vor Wasser hat. Danach habe ich noch eine ganze Reihe weiterer Kurzfilme gedreht und schließlich meinen ersten Langfilm Away, der ein kleiner Festivalerfolg wurde. Das gab mir die Chance, plötzlich in einem größeren Maßstab zu arbeiten, endlich mit einem großen Team und einem richtigen Budget. It can't just be our job. It has to be something that I really care about. Wenn ich eine Geschichte erzähle, dann suche ich immer nach etwas Persönlichem, das mich über Jahre hinweg bei einem Projekt hält. In diesem Fall waren es 5 Jahre. Es darf nicht einfach nur ein Job sein. Es muss etwas sein, das mir wirklich am Herzen liegt, Themen und Ideen, die mir wichtig sind. In this case, I wanted to tell a story of how I, as a filmmaker, who started out being very independent and doing everything on my own, have to now learn how to trust others and work with a team. Und es gibt ja dieses Sprichwort, schreib nur über das, was du kennst. Das gefällt mir. Man sollte aus seinen eigenen Erfahrungen schöpfen, weil man dann etwas erschaffen kann, das ehrlicher und authentischer wirkt. Und in diesem Fall wollte ich die Geschichte erzählen, wie ich als Filmemacher, der ganz unabhängig angefangen hat und alles allein gemacht hat, lernen musste, anderen zu vertrauen und im Team zu arbeiten. Und deshalb dachte ich, es wäre eine gute Idee, diese Idee mit der Katze, die Angst vor Wasser hat, noch einmal aufzugreifen. Denn die Katze in meinem Film erlebt genau das Gleiche. Sie ist von Natur aus unabhängig, genau wie ich es am Anfang meiner Karriere war, und muss dann langsam lernen, mit anderen zu kooperieren und Vertrauen aufzubauen.
Der Film thematisiert ja im Grunde 2 Ängste, die Angst der Katze vor Wasser und die Angst der Katze vor anderen. Warum war es Ihnen denn wichtig, für die Geschichte von Flo beide Ängste der Katze zu erzählen?
The cat has these 2 fears and they are in sync.
Ja, im Grunde hat die Katze 2 Ängste und die sind miteinander verbunden. Da wir in Flow keinen Dialog haben, mussten wir andere Wege finden, um ihre Gefühle auszudrücken. In diesem Fall dient das Wasser als eine Art Metapher für das, was die Katze empfindet. Und zu zeigen, wie sie sich fühlt, lassen wir das Wasser anfangs bedrohlich und aggressiv wirken, besonders wenn sie vor den Hunden flieht. Aber später, als sie lernt, anderen Tieren zu vertrauen, beruhigt sich das Wasser. Es wird sanfter und schöner. Wasser kann unglaublich ausdrucksstark sein. Was noch hinzukommt, wir haben in Flow eigentlich keine klassischen Antagonisten. Das war mir wichtig.
All of these characters have their flaws and maybe they all make mistakes and
alle Figuren haben ihre Schwächen. Sie machen Fehler, handeln vielleicht manchmal egoistisch, aber sie sind keine simplen Helden oder Schurken. Die Flut dient als Konflikt, aber dadurch, dass keine Figur eindeutig gut oder böse ist, bleiben alle Charaktere nahbar und glaubwürdig. Das war unglaublich spannend, aber auch eine große Herausforderung. Bisher habe ich meist Geschichten erzählt, die sich auf eine einzige Hauptfigur konzentrieren, vielleicht noch mit einer Nebenfigur. Aber dieses Mal hatte ich ein größeres Ensemble und ich wollte, dass jede Figur ihre eigene Reise macht. Es ging mir nicht nur darum, dass die Katze Dinge entdeckt und lernt. Ich wollte, dass alle Figuren vielschichtig sind und nicht einfach nur als Kulisse für die Hauptfigur dienen. Und das ist ohne Dialog eine ziemlich knifflige Aufgabe, gerade weil der Film auf dem engen Raum eines Schiffs spielt. Aber genau das war mein Ziel, eine echte Gruppendynamik zu erschaffen. Das gab es so in der Kurzfilmversion meines Films noch nicht. Das ist eine Erweiterung, die speziell für die Langfassung von Flow entwickelt wurde.
Yeah, that was my goal, to kind of have this group dynamic, which was not part of the short, and this was an addition to the feature version.
Sie haben es schon erwähnt, einer der besonderen Aspekte von Flow ist, dass die ganze Geschichte komplett aus der Perspektive der Katze erzählt wird und das ganz ohne Dialoge. Was waren denn die größten Herausforderungen, Emotionen und Handlung allein durch Bilder und Töne zu vermitteln?
Well, all the films I've done are without dialogue, so it's kind of a given. It's not like a big decision for me to do that.
All meine Filme kommen ohne Dialoge aus. Das ist für mich also fast selbstverständlich. Es ist aber keine bewusste Entscheidung im klassischen Sinne. Klar, das bringt gewisse Einschränkungen mit sich, aber manchmal sind genau diese Begrenzungen hilfreich. Gerade in der Animation hat man theoretisch unendliche Möglichkeiten. Man kann alles erschaffen, was man will. Aber genau das kann auch überwältigend sein. Wo fängt man an? Wenn es keine Grenzen gibt, verliert man sich leicht. Eine Einschränkung wie der Verzicht auf Dialoge gibt zumindest eine Art Rahmen vor, eine klare Richtung. Und es zwingt einen, originelle Wege zu finden, um Dinge auszudrücken. Man kann nicht einfach zwei Figuren nebeneinander setzen, die sich aussprechen. Das wäre nicht besonders filmisch. Stattdessen müssen wir mit der Umgebung arbeiten, mit Musik, mit Körpersprache, mit Kamerabewegung. All das kann so viel erzählen. Deshalb müssen wir ständig neue Lösungen finden und genau das macht es spannend. Ehrlich gesagt wäre es für mich wahrscheinlich sogar die größere Herausforderung, einen Film mit Dialogen zu machen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Ich versuche es jetzt beim nächsten Projekt, aber grundsätzlich bin ich ein visueller Erzähler. Ich denke in Bildern und Atmosphären. Das ist es, was mich wirklich begeistert. Meine liebsten Filmszenen sind oft die, in denen nicht gesprochen wird. Die bleiben mir am längsten im Gedächtnis.
Maybe there's no talking in them, and those are the ones that really stay with me for the longest, I think.
Die Welt von Flow fühlt sich zeitlos an und gleichzeitig irgendwie auch fremdartig. Wie haben Sie dieses Universum entworfen, durch das sich die Katze da bewegt? Und was waren Ihre größten Inspirationen für diese wilde Mischung aus Kulturen, Kontinenten und Zeiten?
Yeah, well, that's exactly what we wanted, to make something timeless.
Ja, und genau das war unser Ziel, etwas Zeitloses zu erschaffen. Etwas, das zu jeder Zeit spielen könnte, in der Vergangenheit, in der Zukunft oder in einer völlig anderen Welt. Wir haben uns von realen Orten inspirieren lassen. Wir haben uns Referenzen angeschaut, um sicherzustellen, dass sich diese Orte glaubwürdig anfühlen. Aber gleichzeitig wollten wir sie nicht einfach kopieren, sondern verschiedene Einflüsse kombinieren und daraus etwas völlig Neues erschaffen.
Places like Southeast Asia or Central America and also Europe, but Tibet and Nepal and all these different places.
Einflüsse kamen aus Südostasien, Mittelamerika, Europa, aber auch aus Tibet und Nepal. All diese unterschiedlichen Orte haben ihren Weg in den Film gefunden. Doch mir war es wichtig, dass sich die Welt wie ein Abenteuer anfühlt. Das bedeutet, alles sollte frisch und neu wirken, so als würden wir diese Dinge zum ersten Mal sehen. Denn genau so erlebt sie die Katze. Sie ist nicht an diese Umgebungen gewöhnt. Für sie ist alles unbekannt und voller Geheimnisse. Und dieses Gefühl wollte ich auch beim Publikum erzeugen, diese Mischung aus Staunen und Neugier. Aber diese Orte sind nicht nur Kulisse. Sie sind nicht einfach nur da, um schön auszusehen. Sie erzählen aktiv die Geschichte, besonders wenn es darum geht, die Gefühle der Katze auszudrücken. Ich beginne eigentlich immer mit einer Emotion. Zum Beispiel, wenn die Katze sich verloren fühlt, dann gestalte ich die Umgebung so, dass sie sich wie ein Labyrinth anfühlt. Verwinkelt, verwirrend, fast klaustrophobisch. Es beginnt also immer mit dem, was die Figur fühlt. Und erst dann finde ich heraus, wie die Welt aussehen muss, um genau dieses Gefühl zu vermitteln.
So it always starts with the emotion and the character, and then I reverse engineer and figure out what the actual setting is.
Soweit der erste Teil meines Interviews mit dem Oscar-nominierten lettischen Animationsfilmemacher Gints Tsibalodis über seinen Film Flow. Und gleich erfahren wir von ihm, warum dieser Film auch ein wahrer Vorreiter im Animationsgenre aus technischer Sicht ist. Bei uns im Filmmagazin geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil meines Interviews mit dem zweifach Oscar-nominierten lettischen Animationsfilmemacher Gins Cilbalodis über seinen Film Flow.
Flow wird nicht nur für seine künstlerische Gestaltung gefeiert, sondern auch für die Verwendung von Open-Source-Tools wie Blender. Wie wichtig ist es Ihnen zu zeigen, dass unabhängige Filmemacher wie Sie mit so zugänglichen Ressourcen wie Blender einen erfolgreichen Film machen können?
Well, we use the software called Blender, which is a free open-source software, which anyone can use for free.
Wir haben mit der Software Blender gearbeitet, einer freien Open-Source-Software, die wirklich jeder nutzen kann. Jedes Kind kann sich heutzutage dieselben Werkzeuge herunterladen, mit denen auch große Kinofilme gemacht werden. Und das ist einfach unglaublich spannend. Und es ist überhaupt kein Kompromiss. Nur weil es ein kostenloses Tool ist, heißt das nicht, dass es schlechter ist als die teuren Programme. Blender kann absolut mithalten. Das hat uns wirklich geholfen, denn Flow ist ja ein vergleichsweise kleinbudgetierter Film, nach jedem Maßstab. Große US-Studios stecken locker $200 Millionen in ihre Animationsfilme. Flow hat gerade mal 3,5 Millionen Euro gekostet, also nur einen Bruchteil davon. Selbst in Europa liegt das Budget von Animationsfilmen oft bei 10 Millionen oder mehr. Und wir haben es für 3,5 Millionen geschafft. Diese Tools ermöglichen es uns, uns voll auf die Kreativität zu konzentrieren. Wir haben Flow auf unsere ganz eigene Weise gemacht. Wir haben nicht versucht, das System der großen Studios zu kopieren. Und genau das hat uns so flexibel gemacht. Viele aus unserem Team, mich eingeschlossen, hatten mehrere Rollen gleichzeitig. Wir haben nicht einfach das übernommen, was alle anderen machen. Wir wollten unseren eigenen Weg finden, nicht nur künstlerisch, sondern auch in der Produktion, in der Organisation.
Many of our team members, including me, were wearing many hats and we were not trying to kind of copy what everyone else is doing. We're trying to come up with a new way. Not just creatively in terms of the storytelling, but how it's produced and how it's managed and organized and so.
Deshalb haben wir einige typische Produktionsschritte einfach übersprungen. Zum Beispiel benutzen wir keine Storyboards, also keine gezeichneten Skizzen für jede Szene, um Schnitt, Tempo und Layout zu planen. Stattdessen habe ich die Szenen direkt in 3D erstellt und mit einer virtuellen Kamera erkundet. Das war viel spontaner, fast wie eine Art Improvisation. Und so konnte ich diese extrem komplizierten Kamerabewegungen umsetzen. Es gibt in Flow zwei Einstellungen, die jeweils 5 Minuten lang sind, in denen die Kamera den Figuren durchgehend folgt. Das ist eine extrem aufwendige Choreografie zwischen Charakteren und Kamera. Und es wäre unmöglich gewesen, das alles vorher zu zeichnen. Wir wollten nicht einfach nach Schema F arbeiten, sondern nutzen, was ich aus meinen eigenen unabhängigen Kurzfilmen gelernt hatte. Und diese freien Tools haben uns enorm geholfen, auch weil Blender sich anpassen lässt. Wir haben sogar eigene Tools innerhalb von Blender programmiert, um bestimmte Dinge zu entwickeln, zum Beispiel die Wassereffekte im Film. Das war unglaublich komplex, aber genau solche Herausforderungen machen es spannend. Gerade in Europa, besonders in kleineren Studios, wird diese Herangehensweise immer mehr angenommen. Natürlich ist das ein weltweiter Trend, aber in großen Studios ist es viel schwerer, Produktionsmethoden zu ändern. Ein riesiges Unternehmen ist wie ein großer Dampfer. Einmal die Richtung zu ändern, dauert ewig. Aber kleine, unabhängige Studios wie unseres sind flexibel. Wir können neue Dinge ausprobieren, größere Risiken eingehen, schneller, innovativ sein. Und genau das ist einer der großen Vorteile des unabhängigen Filmemachens.
Sehen Sie den Erfolg von Flow als Zeichen dafür, dass das Publikum jetzt offener ist für unkonventionelle Animationen?
Yeah, well, not even like told me. It's just clear from how it's been accepted in festivals and shown theatrically all over the world.
Ja, das denke ich. Aber es ist nicht so, dass mir das jemand gesagt hat. Es ist einfach offensichtlich, wenn man sieht, wie der Flow auf Festivals aufgenommen wurde und weltweit im Kino läuft. Das zeigt, dass es definitiv eine Nachfrage nach solchen Filmen gibt. Aber trotzdem, unser ursprünglicher Plan war es, den Film zu machen und dann vielleicht auf Festivals zu zeigen. Und selbst das war keine Selbstverständlichkeit. Die Konkurrenz ist einfach riesig.
In Latvia, for example, we're the highest grossing film ever and it's also doing great in other countries like Mexico. I mean, really, like it's such a big hit there.
Dass Flow aber so ein großes Publikum erreicht, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. In Lettland ist es zum Beispiel jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und in anderen Ländern läuft er ebenfalls großartig, besonders in Mexiko, wo er ein echter Hit geworden ist. Das hat mich überrascht, weil ich nicht mit der Absicht an den Film herangegangen bin, etwas Konventionelles oder kommerziell Erfolgreiches zu machen. Das ist eher zufällig passiert. Aber ich denke, das liegt auch daran, dass Flow auf mehreren Ebenen funktioniert. Für Kinder ist es ein unterhaltsames Abenteuer mit viel Humor und den Tieren als Figuren. Für Erwachsene gibt es eine tiefere philosophische Ebene, eine visuelle Symbolik, die sie anspricht und in die sie sich vertiefen können. Und genau diese Kombination macht den Film für ein so breites Publikum interessant.
That the adults will be entertained or engaged with.
Sagt Gins Zilbalodis über seinen außergewöhnlichen Animationsfilm Flow, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und morgen zwei Chancen auf Oscars hat. Wer noch gewinnen könnte und welche Debatten Hollywood am Vorabend der Verleihung umtreibt, das besprechen wir in unserer traditionellen Oscar-Talkrunde nach den 15 Uhr Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Vorhang auf für die 97. Academy Awards.
Certainty. If there was only certainty and no doubt, there would be no faith.
Make some noise!
Anything. I know. The Oscars.
Hosted by me, Conan O'Brien.
Sunday, March 2nd, live on ABC and Hulu.
Heute, morgen Nacht werden die Oscars zum 97. Mal verliehen. Moderiert, wie wir das gerade gehört haben, erstmals von Late-Night-Talker Conan O'Brien. Wer ist nominiert? Wer gewinnt oder sollte gewinnen? Und was muss man überhaupt über diese Preise in diesem Jahr wissen? Das erfahren Sie in dieser Stunde und wir schalten dazu auch gleich live nach Los Angeles. Ganz Hollywood liegt noch im Schönheitsschlaf, um dann fit zu sein für die wichtigste Gala im amerikanischen Filmbusiness. Die Oscars werden ja morgen Nacht verliehen und traditionell klingen wir dafür einen unserer Los Angeles-Korrespondenten und Korrespondentinnen wach. Diesmal zum ersten Mal mit dabei, Antje Sieb. Good morning an die Westküste.
Ja, guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo und hallo nach Los Angeles.
Wie jedes Jahr begleiten wir in dieser Stunde unsere Hörerinnen und Hörer durch die 97. Oscar-Verleihung mit Hintergründen, Analysen und natürlich unseren ganz persönlichen Tipps für diese großen Gewinnerinnen und Gewinner des Abends. Antje, die letzten Jahre, da musste sich diese Oscar-Verleihung immer wieder neu erfinden. Wie sieht das dieses hier aus vor Ort? Ist alles beim Alten, roter Teppich, das Dolby Theater, erkennt man die Stadt so, wie man sie halt kennt von den Oscars?
Ja, also der rote Teppich liegt, das Dolby Theater ist bereit. Wir haben auch schon das Menü gesehen für den Governor's Ball, wo es dann nach der mehrstündigen Veranstaltung endlich sozusagen was zu essen gibt. Es gibt auch Empfänge, es gibt Oscar-Dinner. Gestern war zum Beispiel der Empfang bei German Films. Da gibt's ja, da tauchen traditionell einige deutsche Beteiligte auf. Einige sind zum ersten Mal dabei, die freuen sich natürlich auch enorm über die Ehre. Und weil man hier natürlich die Gelegenheit hat, viele berühmte Kollegen zu treffen, die sind aufgeregt. Also auf dem Hollywood Boulevard ist eigentlich alles wie immer. Was dieses Jahr leider wegfallen musste, das ist der traditionelle Empfang der deutschen Beteiligten in der Villa Aurora. Der wäre jetzt heute gewesen. Die Villa, das ehemalige Wohnhaus der Feuchtwangers, die waren ja nach Los Angeles emigriert. Das liegt mitten im Brandgebiet der Pacific Palisades. Es steht noch. Ich war diese Woche da, aber es muss eben noch geklärt werden, ob da erstmal wirklich professionell gereinigt werden muss. Da ist giftige Asche zum Beispiel durch Fensterritzen eingedrungen. Deswegen und auch aus Respekt vor vielen Menschen, die ja jetzt alles verloren haben bei den Bränden, bei den kürzlichen, da musste das dieses Jahr ausfallen.
Selbst die Oscars standen ja irgendwann zur Debatte, als diese Waldbrände in Los Angeles und Umgebung noch tobten. Kann man denn erwarten, dass die in der Verleihung diese Waldbrände auch eine Rolle spielen werden oder wollen die Oscars davon dann eher doch unberührt bleiben?
Also das wird bestimmt eine Rolle spielen. Das war zumindest bei allen Awardshows so, die ich seither verfolgt habe. Also ob das jetzt Feuerwehrleute und Ersthelfer waren, die eingeladen worden sind. Ganz oft auch Zusammenschnitte von Fernsehberichten, die gezeigt wurden, Möglichkeiten zu unterstützen. Das spielte immer in irgendeiner Form und die Rolle. Da gab es ja auch eine große Diskussion darum, ob die Nominierungen sind mehrfach verschoben worden. Deswegen. Und das waren ja wirklich große Brände. Da sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Tausende haben ihr Zuhause verloren und alles darin oder ihren Job und versuchen eben langsam wieder auf die Füße zu kommen. Und das ist ja dann auch nicht so, dass das Hollywood nicht betreffen würde, nur weil Hollywood selbst nicht abgebrannt ist. Da waren auch Schauspieler betroffen, auch viele Leute, die man nicht so kennt, die aber in der Filmindustrie arbeiten. Altadena, das zweite große Viertel, wo es auch viel Zerstörung gab, da waren viele Kreative zu Hause. Also auch in der Filmindustrie kennen eben die meisten jemanden, der tatsächlich persönlich betroffen war. Unter anderem auch der Moderator der diesjährigen Oscarshow, Conan O'Brien. Dessen Haus steht noch, aber er wohnt immer noch im Hotel momentan, weil er eben evakuiert worden ist und auch immer noch nicht wieder zurück konnte. Ja, ich glaub, deswegen gibt's auch wirklich eine große Hilfsbereitschaft und aber gleichzeitig auch diesen Gedanken, the show must go on, weil ja viele in Los Angeles auch von der Filmindustrie leben und sowieso zu kämpfen haben, weil Jobs doch deutlich weniger geworden sind. Und da wollen tatsächlich doch alle, dass es wieder weitergeht. Und dazu gehören eben auch die Oscars. Deswegen sollte man vermuten, dass das wirklich auch bei den Oscars in irgendeiner Form vorkommt. Vorab hieß es, die Widerstandsfähigkeit von Los Angeles so als Stadt der Träume, die wolle man würdigen und auch eben sensibel mit diesem Thema umgehen.
Anke, es wird ja auch sicherlich bei den Oscars an Gene Hackman gedacht werden. An den müssten wir ja auch noch erinnern, wie diese Woche bekannt geworden ist. Ist der großartige Gigant, ja, Schauspieler, gestorben, beziehungsweise seine Leiche wurde gefunden mit der seiner Frau. Erwartest du, dass er separat geehrt wird bei den Oscars oder sehen wir ihn nur in einem Clip in dieser berühmten In Memoriam Role?
Nein, ich erwarte schon, dass er separat gewürdigt wird, weil eben jetzt das zwei Tage vor der Oscarverleihung bekannt wurde, weil er eben zweifacher Oscar-Preisträger ist und weil er eigentlich auch ein Ausnahmeschauspieler ist. Also ich kenne keinen anderen US-amerikanischen Schauspieler, der den Zweifel so immer im Gesicht hatte. Also der an sich selbst gezweifelt hat, der ja auch häufig wie bei French Connection oder erbarmungslos Rassisten gespielt hat, Zyniker. Aber in seinem Gesicht war immer so ein großer Zweifel. Stimmt das, was ich denke, was ich verkörpere? Und das finde ich einfach, das gehört gewürdigt, weil eigentlich war er ja ein Anti-Held, bevor es den Begriff überhaupt gab im New Hollywood Kino. Und er gehört wirklich zu den großen Schauspielgiganten, wo ich finde, den kann man ruhig 3-4 Minuten würdigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er in manchen Dankesreden oder einfach Moderationen einfach nochmal erwähnt wird. Und ganz nebenbei wäre ich natürlich gerne in New York in dieser WG gewesen, wo er eben mit Dustin Hoffmann und Robert Duvall zusammen gewohnt hat. Da hätte ich sogar einen Kaffee morgens gekocht.
Das Stichwort Moderation ist ja schon gefallen und wo Conan O'Brien gerade wohnt, haben wir von Antje auch gehört. Antje, was erwarten wir denn jetzt von Conan O'Brien, der diese Veranstaltung zum ersten Mal erst moderiert? Was ist das für einer? Was für eine Art politischen Humor vielleicht wird er an diesem Abend präsentieren?
Ja, wir sind alle ein bisschen gespannt selber, weil er macht das ja wie gesagt zum ersten Mal. Er hat ja selbst hat er angekündigt, dass er Unerwartetes machen will. Wie weit das geht, hat er allerdings so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Und wenn das alles ein ganz schrecklicher Reinfall würde, dann wäre Amerika ihn los. Also er ist schon sehr, macht schon im Vorhinein viele Witze. Politisch ist er normalerweise doch eher zurückhaltend. Also da würde ich jetzt vielleicht nicht allzu viel Aussagen von ihm erwarten. Im Gegensatz vielleicht jetzt zu Jimmy Kimmel, der die letzten Galas gehostet hat. Auch zum Beispiel nachdem Donald Trump das letzte Mal gewählt worden war, da war es ja vergleichsweise waren es politische Oscars. Aber da war generell auch die Stimmung vielleicht in den USA anders als momentan.
Anke, würdest du dir mehr Politik dann auf der Bühne grundsätzlich erwarten dieses Jahr?
Ja, ich würde es hoffen, aber man hört ja, dass die Akademie das selbst nicht wünscht. Und ich bin ein bisschen erstaunt jetzt nach den Wahlen. Also wenn ich mich daran erinnere, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, gab es ja doch ein Aufbrausen in der ganzen Kunstszene in Hollywood. Bei den Oscars, wir erinnern uns an Meryl Streep, wo Donald Trump dann direkt geantwortet hat, sie sei doch eine überschätzte Schauspielerin. Und ja, ich hoffe, dass irgendwie Hollywood dann morgen Abend auch ein bisschen wach wird und einfach auch, Jane Fonda hat doch jetzt kürzlich diese tolle Rede gehalten bei den Schauspielerinnenpreisen, Schauspielern und hat gesagt, wir brauchen jetzt ein großes Zelt. Und ich finde, Hollywood könnte auch das Zelt sein und die Oscar-Akademie könnte helfen, dieses Zelt aufzubauen für Gegenstimmen, für Widerstand, um einfach zu zeigen, es gibt auch noch Andersdenkende in Amerika.
Das also die Stimmung im Vorfeld der diesjährigen Oscar-Verleihung. Gleich hören wir, warum das Oscar-Rennen in diesem Jahr einer regelrechten Schmutzkampagne glich. Von Anora über Emilia Perez bis hin zu The Brutalist, all diese Filme sind in den letzten Wochen ins Zentrum teils heftiger Kontroversen geraten. Besonders diskutiert wurden der Einsatz von künstlicher Intelligenz in The Brutalist oder die rassistischen Tweets von Emilia Perez-Darstellerin Carla Sofia Gatcon. Erstaunlich scharf wurden die Filme und Filmschaffenden in den sozialen Medien vor allem angegriffen. Aber worum geht es da wirklich und was steckt hinter diesen Oscar-Wars? Christian Berndt hat sich für uns mit diesen ganz speziellen Schmutzkampagnen beschäftigt.
The light always wins over darkness.
Bei den Golden Globes Anfang Januar hielt die spanische Hauptdarstellerin des Films Emilia Perez, Carla Sofia Gascon, eine bewegende Ansprache. Als erste für den Oscar nominierte Trans-Schauspielerin erklärte sie, dass man Trans-Menschen einsperren und schlagen, aber ihnen nicht ihre Seele nehmen könne. Emilia Perez wurde zum Oscar-Favoriten und Gascon hatte gute Chancen auf die Trophäe. Doch dann wurde bekannt, dass sie in Tweets selbst über andere Minderheiten hergezogen hat. Sie entschuldigte sich zunächst, bezeichnete sich dann aber als Opfer einer Kampagne.
What's interesting this year is that the frontrunner was Emilia Perez.
Das Interessante ist an den Oscars dieses Jahr, dass Gascon das Gesicht der Kampagne für den Oscar-Favoriten Emilia Perez war, dann aber aus der Werbekampagne entfernt wurde. Das ist, so der Redakteur beim New Yorker Michael Shulman, der ein Buch über die Skandalgeschichte der Oscars geschrieben hat, ziemlich einmalig. Aber es ist nur ein Skandal von vielen dieses Jahr.
This year is definitely the most dramatic of the last decade, I would say.
Es ist wohl das dramatischste Oscar-Jahr seit Jahrzehnten, so Shulman, einfach wegen der Menge an Skandalen und Miniskandalen. Jede Woche, so Shulman, muss sich irgendjemand entschuldigen, so wie die Oscar-nominierte brasilianische Schauspielerin Fernanda Torres, bei der herauskam, dass sie vor 17 Jahren in einer Comedy-Show mit schwarz bemaltem Gesicht aufgetreten ist. Der Oscar-Anwärterfilm Anora steht in der Kritik, weil es keinen Intimitätskoordinator für die Sexszenen gab, The Brutalist, wegen des Einsatzes von KI.
Der
Cutter von The Brutalist hatte in einem Interview erzählt, dass man mit KI, der Stimme des Oscar-nominierten Schauspielers Adrian Brody, einen stärkeren Akzent verpasst hatte. Dieser Satz war irgendjemandem aufgefallen und los ging der Shitstorm. Die Oscars, so Shulman, sind mittlerweile eine Art Weltmeisterschaft mit weltweiten Fans. Und die haben über Social Media den Konkurrenzkampf um die Oscars grundlegend verändert, so der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough.
Viele von den Skandalen, die jetzt aufblühen, kommen aus Social Media, aber nicht unbedingt von anderen Kampagnen, sondern die kommen von bestimmten Fans oder anderen, die irgendwas entdeckt haben und das hochkochen. Und diese Skandale werden dann aber benutzt von den jeweiligen konkurrierenden Kampagnen, um die Konkurrenten auszuschalten. Das ist anders als in früheren Zeiten von der Harvey Weinstein.
Der damalige Geschäftsführer von Miramax, Harvey Weinstein, startete 1999 1999 eine Kampagne um seinen Film Shakespeare in Love gegen den klaren Oscar-Favoriten, der Soldat James Ryan von Steven Spielberg, durchzusetzen.
It's known as the ugliest Best Picture race of all time.
Das Oscar-Rennen 1999 gilt als schmutzigste Oscar-Kampagne aller Zeiten, so Shulman. Weinstein rief Journalisten und Jurymitglieder an und machte Spielbergs Film schlecht. Offiziell verbieten die Oscar-Regularien Negativkampagnen, so Shulman, aber Weinsteins aggressive Flüsterkampagne ging durch.
And the Oscar goes to Shakespeare in Love.
Damals hat Steven Spielberg nichts dagegen gesetzt und hat am Ende verloren. Zu großer Überraschung hat Shakespeare in Love der Soldat James Ryan geschlagen als bester Film. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil die Wähler bei den Oscars, zuerst sind es viel mehr Leute und zum anderen sind die jetzt überall auf die Welt. Es gab einen Versuch in den letzten Jahren, die ganze Wählerschaft diverser zu machen, globaler zu machen. Dadurch sind solche Flüsterkampagnen nicht mehr so effektiv.
Dafür läuft der Kampf um die Oscars nun chaotischer. Es gab seit der ersten Oscar-Verleihung weitaus größere Skandale als heute, meint Shulman, aber ziemlich einzigartig ist die Häufung dieses Jahr. Und dafür gibt es, so Roxborough, außer Social Media weitere Gründe.
Das hat alles mehr Bedeutung, weil die Filme weniger Bedeutung haben, als die früher hatten. Wenn man guckt, wer im Oscar-Rennen dieses Jahr ist, ja, von den 10 Best-Film-Nominierten, sind nur 2 richtig große Filme, wo viele Leute die gesehen haben. Das sind Wicked und Dune Teil 2. Keiner von den beiden wird als Favorit gesehen für den Hauptpreis als bester Film. Frühere Best-Film-Gewinner sind meistens riesige Filme. Forrest Gump, Titanic, Herr der Ringe.
Heute, so Roxborough, gewinnen oft kleinere internationale Filme. Für diese sei der Oscar wichtig, weil von ihm abhänge, ob der Film ein Publikum findet. Die meisten Skandale dieses Jahr sind eigentlich zu klein, so Michael Shulman, um die Oscar-Entscheidungen tatsächlich zu beeinflussen. Aber weil die Filme immer stärker um Aufmerksamkeit kämpfen müssen, werden künftige Oscar-Rennen wohl noch schmutziger werden.
Wir wollen jetzt in unserem Oscar-Talk über auch die deutschen Chancen am Sonntagabend sprechen. Edward Berger ist zwar nicht als bester Regisseur nominiert, aber sein Film Konklave gilt für viele als Geheimfavorit unter den Nominierten. Tim Fehlbaum hat mit September 5 eine Nominierung für das beste Drehbuch erhalten. Naja, und Mohammad Rasoulof, der iranische Filmemacher im Exil, geht mit Die Saat des heiligen Feigenbaums für Deutschland in der Kategorie bester internationaler Film ins Rennen. Mit mir im Studio sind weiterhin Anke Lewicke und aus Los Angeles zugeschaltet unsere LA-Korrespondentin Antje Sieb. Anke, bleiben wir doch nochmal bei Mohammad Rasoulof, weil wir auch schon über die politische Komponente der Oscars gesprochen haben. Ein deutscher Oscar-Kandidat aus dem Iran, was würde das für ihn bedeuten, gerade jetzt, wo er im Exil lebt, wenn er gewinnen würde, der Mohammad Rasoulof?
Also es ist auf alle Fälle eine Anerkennung natürlich für einen Film, der die entsetzliche Gegenwart im Iran eben anhand einer Familiengeschichte sehr gut skizziert. Man sitzt ja wirklich mit der Familie und den verschiedenen Haltungen an einem Tisch und dann hat er ja auch am Ende noch einen Horrormoment. Aber natürlich wird, wenn er da auf der Bühne stehen sollte, noch überhaupt politisch eher als Regisseur gewürdigt, weil er ja seit Jahren eigentlich mit seinem Film Widerstand leistet. Diese Filme sind eben immer ohne offizielle Drehgenehmigung im Iran entstanden. Er musste ja auch jetzt vor der Weltpremiere in Cannes, ist er ja geflüchtet über die Berge. Also ich finde, das ist einfach schon eine Würdigung für auch ja ein, ich würde nicht sagen politisches Kino, aber für einen politischen Regisseur, der eine Stimme aus dem Iran ist und wo auch wieder die Frage aufgeworfen wird, wie geht man überhaupt um mit geflüchteten Regisseuren? Also bei Olympia haben die ja eine eigene Mannschaft, die geflüchteten Athleten, Athletinnen. Sollte das nicht die Oscar-Akademie mal auch machen für Regisseure, Regisseurinnen im Exil? Also Jafar Panahi konnte ja damals mit seinem sehr schönen Taxi Teheran nicht nominiert werden, weil er kein Land hinter sich hatte. Also der hat den Film ja eigentlich mit eigenem Geld in Teheran gedreht. Also da müsste man, glaube ich, auch noch mal weiterdenken.
Antje, wie wurde denn der Film in den USA aufgenommen? Was für Reaktionen gibt es auf diesen deutschen Oscar-Kandidaten?
Also der Film hat hier gute Kritiken bekommen. Das wurde auch der Mut der Filmemacher gelobt, eben wegen dieses heimlichen Drehs und die Leistung der Schauspieler und auch das Ganze eben in eine sehr persönliche Familiengeschichte das ist zu verpacken, das ist hier alles sehr gut angekommen. Anders als in Deutschland ist der Film tatsächlich nicht in der englischen Version hier erschienen, sondern nur mit Untertiteln. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich habe da aber die Reaktion einer Zuschauerin in Erinnerung, die gesagt hat, der Film, der sei die Untertitel wert. Also die Anstrengung, dass man da immer mitlesen muss. Ich konnte mit Rasulov tatsächlich auch mal sprechen, weil er kürzlich hier am Goethe-Institut war. Und er sagte auch so, diese Nominierungen, die er ja erhalten hat, die sind ihm auch wichtig, es ist ihm wichtig zu sehen, wie der Film aufgenommen wird bei ganz unterschiedlichem Publikum. Und dadurch, dass er jetzt so viel rumkommt, kann er das natürlich sehr gut miterleben. Das war ihm auch wichtig.
Aber wenn er gewinnen sollte, ist doch ganz klar, dass er sich politisch äußert. Genauso, wenn zum Beispiel ein Film wie September 5, wo es ja um das Terrorattentat auf das israelische Olympiateam von 1972 geht, zur politischen Äußerung einlädt. Oder der Dokumentarfilm No Other Land, der nominiert ist als bester Dokumentarfilm. Antje, wir hatten ja schon in unserem ersten Take kurz erwähnt, wie es um den politischen Zustand in Hollywood steht, wer sich äußern will und nicht will. Man kann doch politischen Äußerungen fast gar nicht aus dem Weg gehen, wenn man sich diese Nominierten ansieht, oder?
Ja, das könnte man meinen, aber trotzdem ist es momentan tatsächlich so, dass in Hollywood für meine Begriffe fast sowas vorherrscht wie Resignation. Da hatten sich ja viele vor den Wahlen sehr engagiert und sind jetzt tatsächlich so einen Schritt zurückgetreten. Jane Fonda, hatten wir ja schon erwähnt, war eine Ausnahme, die da ja den neuen Präsidenten nicht beim Namen genannt hat, aber doch sehr deutlich sozusagen zum Widerstand aufgefordert hat. Aber ein anderes Beispiel ist natürlich der Film The Apprentice, der ja schon vor der Wahl irgendwie große Schwierigkeiten hatte und ein bisschen von der Industrie wie so eine heiße Kartoffel behandelt worden ist. Aber beide Darsteller, die sind jetzt tatsächlich für einen Oscar nominiert. Sie sind sicher beide nicht die Favoriten, aber das ist schon auch vielleicht auch ein bisschen politisch, aber dahinter stehen dann natürlich tausende anonyme Wähler der Academy und nicht ein Einzelner, der sich äußert. Also wie das tatsächlich dann, wie politisch diese Oscars werden, da bin ich auch sehr gespannt darauf.
Die stärkste Konkurrenz für Rasulov, Anke, das ist wahrscheinlich Emilia Pérez in dieser Kategorie bester internationaler Film oder eben ein brasilianischer Film von Walter Salles, I'm Still Here, der in Venedig Premiere hatte und der ja auch hochpolitisch ist, weil er letztendlich von einer Frau erzählt, deren Mann Opfer der Militärdiktatur in Brasilien wird. Ein Film, der Martin Scorsese begeistert hatte, der ihn Briefe schreiben lässt an den Regisseur.
Ja, uns hat er doch auch in Venedig begeistert. Also wir lernen ja wirklich eine Familie kennen, ganz normaler Alltag in Rio de Janeiro und dann steht auf einmal das Militär davor und dann erleben wir den Kampf einer Frau, die selbst gefoltert wurde im Gefängnis und die einfach wissen möchte, was mit ihrem Mann ist. Und das ist nicht nur die persönliche Geschichte, sondern für sie ist ihr Mann einfach auch ein Symbol, wie die Militärregierung mit andersdenkenden Politikern umgegangen ist. Also es ist ein viel größerer Kampf, den diese Frau ausficht. Und das Bemerkenswerte an dem Film ist, dass er sich ja auch ein bisschen loslöst von dieser konkreten Handlung. Also es ist ja ein Kampf überhaupt für Gerechtigkeit, Demokratie und dass eben Verbrechen, die auch von staatlicher Seite vollführt wurde, einfach dann strafrechtlich auch irgendwann geahndet werden müssen. Also es ist ein Film, der auch sehr in unsere Zeit passt, auch wenn er in den 1970er Jahren spielt.
Antje, es sind ja noch Deutsche nominiert in den Kategorien Kostümbild, Lissi Christel zum Beispiel, der Komponist Volker Bertelmann für seine Arbeit an Konklave. Es gibt noch einen Nominierten für die Special Effects von Dune 2. Meinst du, es wird irgendwie einen Oscar für Deutschland geben morgen Nacht?
Ja, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen abwarten. Aber Konklave insgesamt hat ja immerhin 8 Nominierungen. Vielleicht wird ja da aus dem einen oder anderen Oscar. Da schadet ein bisschen Daumenrücken bestimmt nicht. Ansonsten sind das ja für Lise Christel zum Beispiel und Volker Bertelmann auch nicht die ersten Nominierungen. Volker Bertelmann hat ja auch schon einen Oscar.
Stimmt.
Aber jetzt diesmal sind wohl beide keine ganz klaren Favoriten in ihrer Kategorie. Aber da könnte es vielleicht auch noch eine Überraschung geben. Also mit Volker Bertelmann hatte ich mal gesprochen, er sieht das auch selber entspannt und meinte, er freut sich einfach darüber, dass er wirklich jetzt oft nominiert gewesen ist, dieses Jahr viel unterwegs war und nimmt das auch schon als Anerkennung und den Oscar sozusagen, der wäre das Sahnehäubchen obendrauf.
Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, ist die Oscar-Verleihung in diesem Jahr nicht auch eine große Konklave? In dem Film geht es auch darum, dass die ganzen Kandidaten doch in Anführungsstrichen Dreck am Stecken haben. Und wir haben ja eben von Christian Berndt den Beitrag gehört, jedem Film wird was vorgeworfen. Nur Konklave, glaube ich, war in Diskussionen nicht drin. Dem wird nichts vorgeworfen. Vielleicht ist dann der Film doch am Ende der glückliche Gewinner, der weiße Rauch.
Die Spur führt in den Vatikan. Wir füllen auf jeden Fall gleich weiter unsere Oscar-Wahlzettel aus hier live. Wir hören uns nach der nächsten Musik. Redest von Rosmarin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild. Heute dreht sich alles bei uns um die anstehende Oscar-Verleihung. Gemeinsam mit Antje Sieb in Los Angeles und Anke Lewicke hier im Berliner Studio wollen wir jetzt unsere Oscar-Wahlzettel ausfüllen. Und zwar beginnen wir da bei den wichtigsten Kategorien der Darsteller. Los geht es mit der Kategorie Beste weibliche Hauptrolle. Die Nominierten fasse ich nochmal zusammen.
Darauf freue ich mich jetzt schon. Ja, ganz klar.
Also Cynthia Erivo als nicht ganz so böse Hexe des Westens im Musical Wicked, Carla Sofia Gascon als Trans-Gangsterin Emilia Perez in Emilia Perez, Mickey Madison als Stripperin mit einem unerfüllten Liebeswunsch in Anora, Demi Moore als Schönheitsmonster in The Substance und Fernanda Torres als Frau eines Opfers der Militärdiktatur in I'm Still Here. Antje, diese Kategorie gilt laut Buchmachern als die offenste. Gibt es überhaupt eine klare Favoritin für dich?
Also ich glaube schon, dass Demi Moore da vielleicht schon ein bisschen die Nase vorn hat. Auch nachdem sie jetzt letztes Wochenende auch noch den SAG Award bekommen hat. Was natürlich die Sache ist, dass Horror bei den Oscars oft nicht ganz so gut wegkommt. Also wird es dann vielleicht doch eher auf Mikey Madison rauslaufen aus Anora oder vielleicht sogar Fernanda Torres. Das ist wirklich dieses Jahr nicht so ganz einfach. Einen ganz klaren Frontrunner gibt es nicht, aber ja, wie gesagt, ich würde doch sagen, Demi Moore vielleicht doch die Favoritin.
Hier kann man Geld verlieren, Anke, in dieser Kategorie. Was sagst du denn? Also Demi Moore würde man es ja wirklich gönnen, weil sie spielt ja alles. Also ihre Hässlichkeit, ihr Alter, ihre Jugend, ihr Wunsch danach. Es ist schon eine Rolle, die den Oscar auch möchte.
Ja, vor allen Dingen ist es eigentlich auch der perfekte Film, um den roten Teppich in Hollywood aufzumischen, weil es natürlich auch um den ganzen Schönheitszwang geht. Und ich fand eben die Formulierung, Antje, von dir auch schön Nase vorn, weil es geht natürlich auch um kosmetische Eingriffe in jeder Hinsicht in diesem Film. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich wirklich den Mut von Demi Moore, das alles mal so zur Sprache oder ins Bild zu setzen, wirklich sehr schätze. Und ich finde, sie zieht das auch grandios durch. Wenn ich mir alle 5 Nominierungen anschaue, kann ich nur sagen, boah, das sind alles 5 wunderbare, eindrückliche Vorstellungen. Also so unterschiedlich die Filme auch sind, so unterschiedlich sind die darstellerischen Darbietungen. Also ich finde das ganz toll. Und ich würde mich auch für Fernanda Torres freuen, weil sie spielt das Ganze so unaufgeregt. Also das Drama dieser Frau, die ihren Mann verloren hat, die ihre Familie großziehen muss, also aufziehen muss, die noch nebenher Anwältin wird. Und das macht die alles so in einer schönen Beiläufigkeit, ohne ja große Gesten zu überdramatisieren. Also das wäre meine Zweitfavoritin.
Was ist denn mit Carla Sofia Gascon, Anke? Emilia Perez ist mit 13 Nominierungen eigentlich der Oscar-Favorit. Ist das jetzt eigentlich schon unter ferner Liefen?
Ja, es ist auf alle Fälle unter ferner Liefen. Ich meine, sie hat sich ja einfach selbst ins Ausgesetzt. Ich glaube, da kann man gar nicht mehr viel machen. Und ich bin auch gespannt, ob sie morgen Abend kommen wird. Also ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, dann über den roten Teppich zu gehen, da zu sitzen mit den anderen 4 Nominierten, das alles nochmal zu sehen. Also und Netflix, finde ich, hat sich da auch ein bisschen aus der Affäre gezogen, die den Film dann ja in den Staaten promotet haben.
Antje, aber sie kommt, glaube ich, oder? Das war der letzte Stand.
Ja, also angekündigt ist tatsächlich, dass sie kommt. Sie war jetzt bei den letzten Shows nie dabei, aber das ist tatsächlich, habe ich auch gehört, sie will morgen kommen. Und ich würde jetzt allerdings auch sagen, dass ihre Chancen in der Kategorie der besten Schauspielerin jetzt auch schon, bevor es da Skandale gab, gar nicht so groß waren, oder? Also Sie hat ist da eigentlich nie als Frontrunner so richtig geführt worden.
Ja, also wir sollten jetzt Kreuze setzen. Ich höre, Antje, bei dir ist es Demi Moore weiterhin.
Ich bleib auch bei Demi Moore. Ja. Das ist einfach so eine Krönung der langen Karriere.
Die Nase vorn. Ich würde jetzt trotzdem mal abschweifen und sagen, es wird am Ende vielleicht doch Mickey Madison. Die Academy setzt vielleicht doch auf die 24-Jährige. Ja, darüber reden wir ja noch gleich. Jetzt kommen wir aber zu den Männern in der Kategorie beste männliche Hauptrolle. Die Nominierten sind Adrian Brody als jüdischer Architekt in The Brutalist, Coleman Domingo als Häftling mit Theaterambitionen in Sing Sing, wie schon im letzten Jahr übrigens nominiert in dieser Kategorie, Timothy Chalamet als Bob Dylan in Like a Complete Unknown, Ralph Fiennes als zweifelnder Kardinal in Konklave und Sebastian Stan als junger Donald Trump in The Apprentice. Anke, ist das Rennen hier schon gelaufen? Weil am Ende kann es doch nur Adrian Brody werden, oder?
Ja, das hoffe ich natürlich. Also, weil ich finde, es ist wirklich die eindrücklichste Performance, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Wie er diesen Holocaust-Überlebenden gespielt hat, der da nach Amerika kommt und wie er mit seiner Vergangenheit versucht, da seine Utopie als Architekt durchzusetzen, immer rauchend, immer getrieben, aber trotzdem die Utopie verkörpernd, es gibt eine Zukunft für mich und meine Frau. Das hat mich sehr, muss ich einfach sagen, überzeugt. Also doch. Ich lasse nichts anderes gelten.
Ah ja, jetzt. Antje, ist das für dich auch so klar oder bist du eher Team Timothy Chalamet? Weil der hat doch die größte Fanbase hinter sich, kann man doch sagen.
Ja, da hat er bestimmt, ja. Also ich sehe das auch so, dass Brody eigentlich immer noch der Favorit ist. Aber man sieht hier doch sehr stark, dass seit den SAG Awards, seit dem letzten Wochenende, wo ja Chalamet gewonnen hat, er dann doch wieder abrupt ins Gespräch gekommen ist und dann wahrscheinlich sich auch die Fanbase bemerkbar macht. Aber ich würde schon auch sagen, Brody bleibt eindeutig der Favorit in dieser Rolle. Das ist toll, was er da leistet. Also wäre auch durchaus mein Favorit.
Ja, und bei Chalamet frage ich mich die ganze Zeit, also ihm stehen die Löckchen gut, ja. Aber ist es nicht doch nur ein bisschen zu sehr Imitation? Also wir haben alle gehört, er singt die Songs selbst, 5 Jahre daran damit verbracht, das alles so hinzubekommen. Ja. Und dann hören sich die Leute das an und sagen, ja, das klingt ja wirklich wie Bob Dylan. Und ich hätte es ja viel interessanter gefunden, wenn dieser junge Darsteller seine eigene Interpretation der Songs gemacht hätte. Also auch, was die Songs, die ja gerade in den Anfängen von Dylan noch aus der Protestbewegung kamen, uns heute noch sagen, dann wäre vielleicht eine andere Vergegenwärtigung auch von Dylan da gewesen, auch eine politische. Aber so wirkt der Film für mich auch so ein bisschen entpolitisiert.
Aber wäre ein Oscar an Ralph?
Ja, aber vielleicht hat er das auch gar nicht als seine Aufgabe gesehen als Schauspieler in diesem Fall. Also das könnte ich mir durchaus auch vorstellen.
Ja, aber ich will mehr eine Interpretation als Imitation.
Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Hollywood liebt die Biopics und das Auszeichnen von Menschen, die berühmte Menschen spielen, hat Tradition. Also, als Buchmacher würde man Timothy Chalamet nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber was ist denn mit Ralph Fiennes? Wäre es nicht an der Zeit, dass dieser Mann auch einen Oscar gewinnt? Und wäre das nicht vielleicht ein Oscar auf Gene Hackman-Niveau, um nochmal an den verstorbenen Großschauspieler zu erinnern, Anke?
Also ich fand ihn schon sehr gut in Konklave, muss ich sagen, wie er so alles sein kann. So gütig am Glauben zweifelnd, dann aber auch wieder machtbesessen, wenn er seinen eigenen Namen doch dann auf die Liste setzt. Also der macht schon eine breite Palette auf, wirkt eben, weil du den Vergleich machst mit Gene Hackman. Er kann auch viel über die Augen erzählen, was Gene Hackman auch konnte. Und er ist jetzt schon auch, ja, wie soll ich sagen, da in Konklave hat er schon seine sehr eigenen Abgründe.
Ja, also ich habe verstanden, ich bin auch eigentlich für Adrian Brody. Hier sind 3 Kreuze ganz klar gesetzt. Das sind also unsere Favoriten in den 2 Hauptschauspielkategorien. Gleich folgen unsere Tipps für die wichtigste aller Kategorien des nächsten Abends. Best Picture, also bester Film. Unsere Oscar-Wahlzettel sind schon gut gefüllt. Jetzt widmen wir uns der wichtigsten Kategorie der nächsten Oscars, bester Film. Eine kurze Erinnerung. Letztes Jahr gewann Oppenheimer, ein Sommer-Blockbuster, der fast die wichtigsten Preise abräumte. Alle, muss man sagen. Und dieses Jahr sind da folgende 10 Filme nominiert. Anora von Sean Baker The Brutalist von Bradley Corbet, Like a Complete Unknown von James Mangold, Conclave von Edward Berger, Dune, zweiter Teil von Denis Villeneuve, Emilia Perez von Jacques Audiard aus Frankreich, I'm Still Here von Walter Salles aus Brasilien, Nickel Boys von Ramal Ross, Wicked von John Chu und The Substance von Coralie Farja. Bei mir im Studio ist immer noch Anke Lewicke und uns zugeschaltet aus L.A. ist immer noch Antje Sieb. Emilia Perez, 13 Nominierungen. Ich habe es erwähnt. Müsste das auch nicht konsequenterweise der beste Film des Abends werden, Antje?
Also sicher nicht unbedingt in der Hauptkategorie. Da haben andere Filme bisher deutlich mehr Preise bekommen bei anderen Awards. Und dass ein fremdsprachiger Film tatsächlich auch bester Film wird, das ist, glaube ich, in der Geschichte des Oscars tatsächlich erst einmal vorgekommen.
Ja, aber genau. The Parasite. Ja.
Tatsächlich ist das Rennen insgesamt lange nicht so klar wie im letzten Jahr, was den besten Film angeht. Oppenheimer haben Sie ja erwähnt. Weil es doch im Vorfeld immer mal wieder andere Filme waren, die das Rennen gemacht haben. Also da kalkulieren jetzt viele hin und her, wer ihn jetzt eigentlich am Ende der Frontrunner ist.
Der Frontrunner hat ja vielleicht schon im Mai, Anke, die Goldene Palme von Cannes gewonnen, damit den wichtigsten Preis des Kunstfilms auf der Welt. Könnte es sein, dass wir unseren guten Freund Sean Baker morgen Abend auf der Bühne mehrfach sehen werden mit einem Oscar in der Hand? Und wäre das auch nicht schön für jemanden, der wirklich das Independent-Kino hochhält?
Ja, ich bin da ja zweigespalten. Also ich wünsche John Baker wirklich den Oscar. Dieser Film hat mich nicht ganz so glücklich gemacht, vielleicht auch mit der Frauenfigur, die mir immer zu sehr in einer Tonlage um ihre Rechte kämpft. Aber ich schätze ihn einfach doch sehr, weil er es immer wieder schafft, an Nebenschauplätze zu gehen, die neben wichtigen Schauplätzen sind. Also nehmen wir doch seinen Film Florida Project. Da geht es um ein Motel, wo viele Arbeitslose wohnen, was neben Walt Disney ist. Oder nehmen wir seinen Film Tangerine Dream, wo es um Sexarbeiterinnen geht, die in Hollywood arbeiten. Also die Traumfabrik ist in der Nähe. Deren Realität sieht ganz anders aus. Und dieser Film spielt eben in New York, aber in Brighton Beach, wo auch die russische Community ist. Und wie die mit in diesem Film reinspielt, das finde ich schon ganz gut, weil er uns so ein ganz anderes New York auch einfach zeigt. Eigentlich ein New York, was nach ganz eigenen Gesetzen lebt. Das kriegt man ja auch mit, wenn die Eltern aus Moskau dann anreisen, um ihren Jüngling so zu holen. Also das würde mich dann doch für eine bestimmte Art von Kino sehr freuen, wenn er das Goldmännchen in der Hand hätte. Aber mein Favorit ist es nicht.
Dein Favorit ist wahrscheinlich The Brutalist. Seit seiner Weltpremiere in Venedig hat dieser dreistündige Film viele Fans und Kritiker begeistert. Antje, ist aber auch diese monumentale Länge nicht ein Problem für die Academy vielleicht sogar?
Ja, ich glaube, es sind sogar 3,5 Stunden,
ja,
oder?
Es
ist sehr lang.
Ich war mir gerade unsicher.
Er ist hier sogar eine Pause gezeigt worden. Also wenn die Länge eine Rolle spielt, dann ist das jetzt nicht ein gutes Omen, weil Killers of the Flower Moon ist, glaube ich, ähnlich lang. Und das hat bei den Oscars letztes Jahr ja nicht einen Award mitgenommen, trotz 10 Nominierungen. Aber es ist eben ein enorm beeindruckender Film. Also wem ging es wie mir, dass er den Namen des Architekten erstmal gegoogelt hat nach dem Film, weil das alles so überzeugend war? Und von daher, es kann schon sein, dass das tatsächlich für die Academy dann doch nicht ganz das Richtige ist. Aber ich muss gestehen, mein Favorit ist es im Prinzip auch ein bisschen.
Es ist doch auch ein großartiger visueller Wurf. Ich meine, auf 70 Millimeter gedreht mit soghaften Filmen, die einen mit in die Handlung reinnehmen. Also das muss doch alles auch anerkannt werden. Und mit der Länge knüpft er doch ein bisschen auch an das klassische Hollywood-Kino an. Denken wir mal an Vom Winde verweht oder so.
Ja, oder also, es war einmal in Amerika. Ja. Es gibt diese großen Epen, die sich da immer wieder zurückziehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Amerika-Bild, das dieser Film entwirft, das ja nicht so mystifiziert ist, das wirklich auch hart ins Gericht geht mit Amerika, ja, mit dem Antisemitismus, mit dem eben nicht freundlichen Aufnehmen von Fremden, dass das auch etwas ist, was vielleicht abschrecken könnte, weil man ja auch hier auch ein gewisses Amerika-Bild mit dem Hauptpreis letztendlich nochmal öffentlich feiert, nicht wahr?
Ja, auf alle Fälle hält dieser Film Amerika einen Zerspiegel vor. Es geht ja auch um die Gnadenlosigkeit und Abgründigkeit des Kapitalismus. Also der Gegenspieler von Adrian Brody, der sich immer so jovial gibt und kunstfreundlich und sonst was, der dann doch letztlich denkt, ja, ich kann mir alles mit meinem Geld kaufen. Also ich finde diesen Film wirklich auch als Amerika-Kritik ziemlich bemerkenswert. Und ich finde, genau deshalb gehört er jetzt eigentlich auch ausgezeichnet.
Antje?
Im Prinzip ja, weil ich meine, das passt natürlich momentan in die politische Lage auch ganz hervorragend rein. So von der Gesamtstimmung, das würde es schon passen, wenn er jetzt eine Auszeichnung bekommen würde.
Und was, wenn es am Ende der Konsenskandidat Konklave wird? Wir haben über den Film ja schon ein bisschen gesprochen, basiert auf einem Thriller, sehr bekannt. Ist das ein Film, der als Konsenskandidat nicht auch irgendwie vielleicht in Ordnung geht? Ich weiß, Anke, du bist skeptisch, aber das ist doch erstmal ein ganz gut, solide, gemachter, spannender Unterhaltungsfilm.
Ja, aber mehr nicht. Vom Oscar erwarte ich mir doch was anderes. Nein, den kann man sich klasse anschauen. Wirklich, ich war dann auch gebannt und ich finde auch die Auslassung, mit denen der Film arbeitet, super. Dadurch bleibt man eben immer dran. Die verschiedenen Wendungen, wie das alles nachgebaut wurde, die Sixtinische Kapelle. Klar, ist das handwerklich sehr gut gemachtes Kino, aber es fehlt dem Film dann vielleicht doch noch eine Metaebene. Also wenn man jetzt das Politische nimmt oder die Kritik an dem Vatikan, wird doch alles so abgehakt. Also die katholische Kirche muss sich mehr öffnen. Natürlich hat die katholische Kirche auch irgendwie ihre Leichen im Keller. Das ist mir alles ein bisschen dann zu brav. Also da fehlt mir was.
Aber Antje, vor Ort in Hollywood, der wird gefeiert.
Sehr klassisch,
ne?
Und nicht riskant.
Der Film wird gefeiert in Hollywood, ne?
Ja, der ist schon auch beliebt hier. Es wäre natürlich ein sehr klassischer Gewinner und nichts Riskantes. Also, und was tatsächlich auch ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist, dass Edward Berger ja auch nicht als bester Regisseur nominiert ist und dass diese Preise ja dann schon auch oft Hand in Hand gehen bei den Oscars. Also natürlich nicht immer, das ist jetzt kein absolutes Kriterium, aber häufig ist es doch so.
Dann frage ich jetzt abschließend euren Favoritentipp. Antje, ich fange bei dir, weil du quasi vor Ort bist. Wem würdest du denn den Oscar geben morgen Abend als bester Film?
Muss ich mich jetzt für einen entscheiden?
Ja, ja,
ja. Ja. Ach, ich schwanke zwischen Anora und The Brutalist, aber ich sage jetzt einfach mal Anora, damit wir hier ein bisschen Abwechslung haben.
Anke. Und dann sage ich Brutalist von einem, der den Holocaust überlebt hat, um dann den amerikanischen Kapitalismus zu erleben.
Und ich wage mich ganz weit aus dem Fenster und sage, am Ende lacht der Kardinal. Es wird Konklave.
Also.
Und damit bedanke ich mich an meine Oscar-Runde, an Antje Sieb in Los Angeles, die ganz früh für uns aufgestanden ist. Danke dir und viel Spaß bei den Oscars.
Gerne.
Und Anke Lewicke hier im Berliner Studio. Vielen Dank auch dir, Anke.
Ja, ich wäre so gern auch am roten Teppich morgen Abend in Hollywood.
Ja, das, irgendwann wird das auch nochmal klappen, Anke. Die Gewinneranalyse der Oscar-Gala, die hören Sie bei uns am Montag früh in der Sendung Studio 9 und dann den ganzen Tag über in unseren Magazinen. Jetzt folgen die 16 Uhr Nachrichten und danach übernehmen die lieben Kollegen der Echtzeit. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.